Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu unserem heutigen Heiligabend-Gottesdienst hören und lesen wir miteinander Johannes 3, die Verse 27 bis 36. Johannes 3, 27 bis 36. Johannes, nämlich Johannes der Täufer, antwortete auf die Frage seiner Jünger und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mit mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Kinder, erst noch vielen Dank für das, was ihr uns gerade auch aufgeführt habt. Irgendwo bei einem kahlen Baum an einer Landstraße stehen zwei Männer. Sind die beiden Landstreicher Estragon und Wladimir. Sie warten. Die Person, auf die sie warten, kennen sie nicht. Sie kennen nicht ihren Namen. Ja, sie wissen nicht einmal, ob es diese Person überhaupt gibt. So stehen sie auf dieser Landstraße unter einem kahlen Baum und warten und warten und warten. Sie warten auf Godot. So wird die Person in der Geschichte genannt. Es ist klar, wer damit gemeint ist. Gott. Am Ende erscheint ein angeblich von Godot ausgesandter ängstlicher Ziegenhirte. Er verkündigt, dass sich Godots Ankunft weiter verzögern wird. Er werde aber ganz bestimmt kommen. Mit diesem Werk gelang dem späteren Literaturnobelpreisträger Samuel Beckett der Durchbruch, als es 1953 in Paris uraufgeführt wurde. Die Botschaft der ganzen Geschichte soll wohl sein, Gott gibt's nicht, er wird deshalb auch nie kommen, allen Vertröstungen zum Trotz, Narren sind, die auf seine Hilfe hoffen und auf sein Kommen warten. Warten auf Godot. Dabei ist Gott schon längst gekommen. Und davon haben wir gerade in diesen, denke für Kinderohren, ein bisschen anspruchsvollen Versen gehört und auch für die Erwachsenen, denke ich, die mussten ganz schön mitdenken bei diesen Erklärungen Johannes des Täufers. Im Inhalt sind sie ganz einfach. Die Botschaft, auch damals hatten etliche auf das Kommen Gottes gewartet. Die Sehnsucht nach Gottes Kommen war schon seit Jahrhunderten riesengroß. So lesen wir schon fast 800 Jahre vorher beim Propheten Jesaja in Kapitel 64, 1, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Genau darauf warteten viele Menschen, dass Gott den Himmel zerreißen, auf die Erde herabkommen und das Elend der Menschen ansehen und ihnen natürlich auch helfen würde. Mindestens drei von den Menschen, die so auf Jesus warten, werden in der Bibel auch namentlich genannt im Neuen Testament. Vermute wahrscheinlich etwas schwierigere Frage, mehr für die Erwachsenen. Haben unsere Erwachsenen eine Ahnung, welche drei Personen uns im Neuen Testament bekannt sind, namentlich die auf den kommenden Heiland, auf die Menschwerdung Gottes gewartet haben? Dem war auch angekündigt, ja, aber vor allem auch Simeon, genau. Der alte Simeon, den wir hier sehen auf dem Bild, war einer davon. Dem hatte Gott durch den Heiligen Geist gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias, den Kyrios, den Herrn, gesehen hast. Die zweite, das war die Hanna, eine alte Prophetin, 84 Jahre alt, sagt uns die Bibel. Auch sie hatte auf den gewartet, der kommen wird, um sein Volk Israel zu erlösen. Und schließlich der dritte, von dem haben wir gerade gelesen, das war Johannes der Täufer. Er wusste, ich selbst bin nur ein unbedeutender Bote. Meine Aufgabe ist es, auf den hinzuweisen, der nach mir kommen wird. Und der kommt, da haben wir gelesen, der kommt vom Himmel. Der kommt von Gott. Das ist der Mensch gewordene Gott selbst. Und so ist Johannes hinausgegangen, so wie wir es hier sehen, in die Wüste, an den Jordan, hat Umkehr gepredigt, dass die Menschen ihre Herzen für den kommenden Erlöser bereit machen und öffnen sollen. Er taufte sie am Jordan als Zeichen der Reinigung von ihren Sünden, dass sie das brauchen. Und eines Tages kam auch Jesus zu ihm. Und Johannes bezeugt, als Jesus kommt, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist der Sohn Gottes. Seit damals, seit so Johannes den Herrn Jesus getauft hat, war etwas Zeit vergangen. Da kommen die Jünger des Johannes zu ihm, das ist praktisch die Einleitung in unseren Predigttext, den wir gehört haben. Kommen die Jünger des Johannes zu Johannes dem Täufer und sagen, du, derjenige, von dem du damals bei der Taufe Zeugnis gegeben hast, der tauft auch. Und die Massen strömen ihm zu. Die waren da ein bisschen verärgert, dass ihrem Meister, dem Johannes dem Täufer, jetzt da quasi die Zuhörerschaft abspenstig gemacht wird, waren da etwas irritiert, was will der da, haben noch nicht begriffen, wer dieser Jesus wirklich ist. Und das ist der Grund für das, was wir als Predigtext gehört haben, was Johannes ihnen jetzt sagt, er muss ihnen etwas Nachhilfe geben im Blick auf diese Frage, wer ist Jesus? Wie in der Schule, wenn ein Schüler mal ein bisschen nicht aufgepasst hat, zu viel mit dem Nebensitzer gequatscht und so weiter, ja, Bildchen gemalt, dem Lehrer nicht zugehört, braucht er vielleicht mal Nachhilfe. Damit er alles mit, natürlich bei euch kommt sowas nie vor, ist mir klar. Ihr seid, genau. Aber bei den Jüngern Johannes des Täufers war es nicht genauso. Die mussten es nochmal erklärt bekommen. Die Frage, wer ist dieser Jesus? Das ist ja auch die zentrale Frage des heutigen Tages, Heiligabend. Wir haben es gehört in der Geschichte. Gebar, wickelte ihr Kind in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Wer ist dieses Kind, das da Maria im Stall von Bethlehem in die Krippe gelegt hat? Wer ist dieser Jesus? Zur Antwort verweist Johannes der Täufer als erstes auf die Vollmacht Jesu. Er stellt in Vers 27 fest, ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Das gilt natürlich nicht allgemein. Angefangen vom einfachen Ladendiebstahl über Steuerhinterziehung bis hin zum bewaffneten Raubüberfall kann sich der Mensch sehr viel nehmen, was ihm von Gott nicht gegeben ist. Es gilt auch für Amt und Autorität, sogar in der Gemeinde Jesu wie im Staat. Da hat sich schon mancher ein Amt genommen und Autorität angemaßt, und diese auch mit Manipulation und Machtspielchen durchgesetzt, gibt's leider in der Christenheit wie in der Welt massenhaft, was ihm gewiss nicht von Gott gegeben war. Johannes redet hier von geistlicher Vollmacht. Die kann man sich nicht mit Gewalt nehmen. Echte, wahre geistliche Vollmacht kommt nur von Gott selbst. Damit stellt Johannes sowohl Jesus als auch sich ein Zeugnis aus. Sagt, wir beide haben unsere Vollmacht vom lebendigen Gott. Aber Jesus hat eine weit größere als er. Das hat Johannes von Anfang an gesagt. Jetzt ruft er es ihnen nochmal in Erinnerung. Ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Dieser Jesus aus Nazareth, das ist der Christus, der Eigentliche. Der Messias. Und deshalb geht die Menge der Menschen jetzt zu ihm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Muss er mal seine aufgebrachten Jünger beschwichtigen. Ja, die haben schon ein bisschen roten Kopf. Und so, und Jesus, der Johannes der Täufer sagt, hat alles seine Ordnung. Und dazu macht er noch eine ganz merkwürdige Aussage. Ist vielleicht aufgefallen. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Fragt man sich, was soll das jetzt? Bisher ist doch nirgends von Hochzeit die Rede gewesen. Wie kommt Johannes jetzt auf Braut und Bräutigam? Nun, die Braut oder das Weib ist in der Bibel das wichtigste Bild für das Volk Gottes. Und der Bräutigam ist Gott, ist Jesus selbst. Und deshalb sagt Johannes der Täufer mit diesem Bild nicht weniger, die Menge des Volks rennt jetzt zu Jesus, weil Jesus Gott ist, der Bräutigam. Ich, Johannes, sagt er ganz ausdrücklich, ich bin nicht der Bräutigam, ich bin nur der Freund. Der beste und engste Freund des Bräutigams, der zur Werbung der Braut losgeschickt wird. Das war ja die Aufgabe des Johannes, Israel für das Kommen des Messias, die Braut für das Kommen des Bräutigams vorzubereiten. Wisst ihr, damals war das bei den Hochzeiten noch ein bisschen anders als heute. Wenn der Tag der Hochzeit gekommen war, dann ging der Brautführer voraus und ging ins Haus der Braut. Und da hat er gewartet, im Haus der Braut, zusammen mit der Braut, bis der Bräutigam zusammen mit seinen anderen Freunden, singend, lachend, fröhlich, redend, auch kam, um dann die Braut abzuholen aus deren Elternhaus und zu sich in sein Haus zu bringen. Das nannte man die sogenannte Heimholung. Damit war dann die Ehe geschlossen und dort wurde dann im Haus des Bräutigams die Hochzeit gefeiert. Und das hat Johannes, dieses Geschehen hat Johannes vor Augen, wenn er sagt, der Freund des Bräutigams, der da steht, nämlich wartend, lauschend, wartet, bis endlich der Bräutigam kommt und die Braut holt und ihn hört, der ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Und diese meine Freude ist jetzt erfüllt. Jetzt ist Jesus da, der Heiland, der Messias. Das sind die ersten beiden Dinge, die Johannes über Jesus sagt. Er hat seine Vollmacht von Gott und er ist der Bräutigam, der Messias. Er kommt, um sein Volk heimzuholen und zu erlösen. Aber das ist längst noch nicht alles. Johannes sagt weiter, Jesus kommt von oben, vom Himmel. Und deshalb ist er über allen, die von der Erde sind. Das ist auch ganz wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit. Jesus ist kein besserer Mensch. Jesus ist Gott. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Johannes unterscheidet in diesen Worten sehr scharf diese beiden Bereiche Himmel und Erde. Wer von der Erde kommt, der kann nur von dem reden, was auf der Erde ist. Aber wer vom Himmel kommt, der weiß von dem, was er selber mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren in der Welt Gottes gehört hat. Und weil Jesus vom Himmel kommt, von der Spitze, vom höchsten Herrn, deshalb ist er auch über alles. Er ist der Herr. Es geht eben nicht darum, dass Jesus nur einen Auftrag hat von Gott. Aber auch, aber es ist viel mehr. Jesus ist seinem Wesen und Ursprung nach Gott. Das müssen wir wissen, wenn wir das Kind in der Krippe sehen. Da liegt der Mensch gewordene Gott. Und weil Jesus vom Himmel kommt, kann er vom Himmel Zuverlässiges berichten. Denn er kennt ja die Welt Gottes. Und das, was er selbst im Himmel gesehen hat, das erzählt er uns. Und wer nun dem vertraut, was Jesus sagt, der sein Zeugnis angenommen hat, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wisst ihr überhaupt noch, liebe Kinder, was ein Siegel ist? Habt ihr schon mal ein Siegel gesehen? Ja? Ja? Heute hat man es ganz selten. Ich glaube, ganz wichtige Dokumente werden heute zum Teil noch versiegelt. Früher war das häufiger der Fall. Da seht ihr eine Urkunde aus dem Mittelalter und da unten ist neben der Unterschrift ein Siegel. Und mit dem Siegel, Wachs hat man da flüssig gemacht, wie jetzt an Weihnachten, Advent, da fließt auch manches Wachs, ja. Manchmal leider auch auf der Tischdecke rum, wo es nicht hingehört. So ähnlich und zähes Wachs, und da hat man mit dem Siegelring oder dem Siegelstempel einen Abdruck hinterlassen. Der war einmalig, und damit hat dann die Person, die die notwendige Autorität hatte, bestätigt, das, was da geschrieben steht, das gilt. Da stehe ich mit meiner ganzen Autorität, mit meinem Amt, mit meiner Macht dahinter. Das meint Johannes der Täufer hier. Wer das Zeugnis von Jesus angenommen hat, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Mit dem Siegel wird etwas beglaubigt und bestätigt. Und wer dem Wort Jesus glaubt, vertraut, der bestätigt mit seinem eigenen Leben, dass man sich auf Gott verlassen kann. Stellen wir uns vor, in Riedlingen würde ein unvorstellbar reicher Mann leben. Ungefähr so reich wie die Familie Rothschild. Wie die reich die sind, kann sich auch keiner wirklich vorstellen. Nun wäre dieser Mann aber nicht nur steinreich, sondern auch sehr freundlich und gütig. Und deshalb beschließt er eines Tages, ich möchte, dass alle Menschen in Riedlingen glücklich sind. Keiner soll mehr Not leiden. Schlagt eines Morgens die Zeitung auf und lest. Wer von euch kann lesen? Amir kann lesen. Arina, genau, ein paar können lesen. Sehr schön. Also, stellt euch vor, eines Morgens schlagt er die Zeitung auf und lest, kein Mensch in Riedlingen soll noch an irgendeiner äußeren Not leiden. Wenn jemand Schulden hat, dem wird der Herr X sie bezahlen. Wenn jemand noch kein schönes Haus mit Garten hat, bekommt sie geschenkt. Wer sonst irgendeinen Wunsch hat, der mit Geld zu erfüllen ist, der komme zu Herrn X, der wird's wahr machen. Nun gehen einige hin und nehmen dieses Angebot wahr. Ein paar Tage später kommt der neue Kontoauszug, alle Kredite, Überziehungskredite sind nicht nur getilgt, Konto nicht nur auf Null, sondern 1 Million im Plus. Der andere fährt statt in seiner alten Rostlaube plötzlich in einem schönen nagelneuen Auto. Der dritte wohnt statt in einer muffigen kleinen Mietwohnung, die in Riedlingen im Unterried alle paar Jahre im Hochwasser stand, in einem schönen Haus mit großem Garten. Alles Menschen, die diesen reichen Mann beim Wort genommen und ihm vertraut haben und den sie erlebt haben, dass er zu seinem Wort steht, haben sie besiegelt und bestätigt, was er sagt. Darauf ist Verlass. Dieser Mann ist wahrhaftig, vertrauenswürdig, zuverlässig. Wahrscheinlich aber würden die meisten denken, wenn sie das lesen morgens in der Zeitung, Lügenpresse halt, wer glaubt heute noch, was in der Zeitung steht? So eine Botschaft klingt ja auch wirklich unglaublich. Und so sehen das leider viele auch mit der Botschaft der Bibel. Dass Jesus der menschgewordene Gott ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er aus dem Himmel zu uns auf die Erde kommt in den Stall von Bethlehem, kann man doch nicht glauben. Dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, uns ewiges Leben schenkt, Sinn, Geborgenheit, wollen die meisten Menschen heute nicht mehr glauben. Sie machen sich darüber lustig, wenden sich verächtlich davon ab. So dieses Jahr auch geschehen. Die Eltern haben es vielleicht mitgekriegt, ganz dramatisch, direkt in unserer Regierung in Berlin. Da schickte die sogenannte Integrationsbeauftragte eine Karte zu Weihnachten. Und was war darauf zu lesen? Ich weiß nicht, ob ihr es vom Platz lesen könnt. Links oben. Egal, woran Sie glauben. Woran einer glaubt, spielt heute keine Rolle mehr, auch nicht an Weihnachten. Egal, woran Sie glauben, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Sind die Weihnachtsgrüße von einer Regierungsstelle, wenn man so will, ja. Von Weihnachten kein Wort. So wird Weihnachten von unserer Regierung quasi abgeschafft. Die Gottlosigkeit greift immer mehr um sich. Und die Unmoral sinkt dramatisch auf das Niveau von Sodom und Gomorra. Denken wir nur an den kürzlichen Beschluss der Jungsozialisten, dass Abtreibung bis zur Geburt freigegeben werden soll. Schlechter der Menschheit. Des eigenen Volks, muss man solche Leute nennen. Sie treten Gottes Wort mit Füßen. Und für sie gilt, was der letzte Vers unseres Abschnitts sagt, wer aber dem Sohn nicht gehorcht. wer diesem Zeugnis nicht vertraut, das vom Himmel kommt, von Gott selbst, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer das tut, der setzt sein Leben aufs Spiel. Denn an Jesus, an Weihnachten, entscheidet sich Tod oder Leben. Noch einmal Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Weihnachten ist nicht einfach nur platt und plump das Fest der Liebe, das heute fast überall draus gemacht wird. An Weihnachten geht's um die Liebe Gottes, ganz gewiss. Aber an Weihnachten geht's auch um den Zorn Gottes. Denn an Weihnachten kommt der zu uns, der für uns den Zorn Gottes trägt. Jesus selbst verwendet an anderer Stelle das Gleichnis vom Weinbergbesitzer. Der Weinbergbesitzer schickt seinen Sohn, der soll von den Weinbergpächtern die Pachtgebühr eintreiben, nämlich die Anerkennung, die ihm als Schöpfer und Herr unseres Lebens gebührt. Weihnachten stellt jedes Jahr ganz unmittelbar, ganz persönlich an uns die Frage, gehöre ich zu den ungerechten Weingärtnern, die sich gegen Gott auflehnen und ihm, dem Schöpfer, Anerkennung und Ehre und Gehorsam verweigern? Die sind des Todes, sagt die Bibel, und das ist durchaus ganz wörtlich zu nehmen. Deshalb heute auch das Predigtthema Tod oder Leben. Das war genau vor 110 Jahren. Weiß jemand, was genau vor 110 Jahren war? Italien, Süditalien, Sizilien. Es begann mit dem 20. Dezember 1908. Da erschien in Messina, wir sehen es hier ungefähr, wo es auf der Karte liegt, für die Erdkundigen da noch Kalabrien, italienisches Festland, Sizilien, die Insel. Und da liegt Messina, Reggio Calabria hier. Da erschien in Messina auf Sizilien in einem Spottblatt Telefono, das besonders gern religiöse Dinge verspottete. Ein Spottgedicht auf das Kind in der Krippe. Auf Deutsch etwas holprig übersetzt, O du kleines Kindelein, das nicht wahrer Mensch allein, nein auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir deine Stimm zu hören. Bezeuge dich uns, die wir leben, schick uns ein Erdbeben. 20. Dezember 1908. Der Verfasser hatte den Anspruch des Kindleins in der Krippe sehr wohl gehört, dass nicht wahrer Mensch allein, nein auch wahrer Gott will sein. Aber dafür, für diesen Anspruch dessen, der vom Himmel kommt und zeugt, was er im Himmel gesehen hat, hatte er nur Spott und Verachtung übrig. Und so forderte er den lebendigen Gott heraus. Bezeuge dich uns, die wir leben, schicke uns ein Erdbeben. Es wurde Heiligabend, wie bei uns heute. Der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag kamen und vergingen. Nichts passierte. Gott hatte nicht geredet. Gott gab es also nicht. Das Kind in der Krippe eben doch nur ein Hochstapler. Dann kam der 28. Dezember. Morgens um 5.21 Uhr begann die Erde zu beben. 37 Sekunden lang. Das Beben hatte eine Stärke von 7,2 auf der Richterskala. Seht ihr auf der Karte ungefähr, wie weit die Kreise des Bebens sich zogen? Mittendrin, da am Hotspot Messina, Reggio Calabria. Könnt ihr alles im Internet nachlesen. Minuten später überrollte ein Tsunami mit mehreren über 10 Meter hohen Flutwellen die Hafenstadt. Was das Erdbeben und die Flutwellen nicht zerstört hatten, ging im Feuer unter. Gasleitungen waren durch die Naturgewalten geborsten und in Feuer geraten. Nicht nur die Stadt Messina, auch die Städte Reggio Calabria und Palmi wurden fast vollständig zerstört. Von den 130.000 Einwohnern kamen etwa 80.000 bis 110.000 ums Leben. Es war eine der verheerendsten Naturkatastrophen Europas. Die gesamte Familie des Verfassers dieses Spottgedichts kam in diesem Strafgericht Gottes um. Er selbst überlebte und verfiel dem Wahnsinn. Irret euch nicht, sagt die Bibel, Gott lässt sich nicht spotten. Am Kind in der Krippe müssen wir auch neben allem Schönen, allem Erfreulichen an Heiligabend, an Weihnachten bedenken, am Kind in der Krippe entscheidet sich Tod oder Leben. Dazu übrigens eine leider ganz typische Beobachtung. Was ich erzählt habe vom Erdbeben, Gasleitungen, Feuer, alles drum und dran, findet man im Internet mühelos mit zahlreichen Beiträgen und Bildern. Von seiner Ursache so gut wie nichts. Das Spottgedicht wird verschwiegen, denn das würde dieses Naturereignis in ein ganz anderes Licht drücken, das man heute nicht mehr wahrhaben will. Die älteste von diesen Quellen, sie ist gut belegt, habe ich gefunden beim früheren württembergischen Landesbischof Haug, der hat das sicher sorgfältig recherchiert. Ja, am Kind in der Krippe entscheidet sich Tod und Leben. Selten handelt Gott so unmittelbar zum Gericht, Gott sei Dank. Er will ja, dass wir umkehren von unserer Sünde und unserem Weg ohne ihn und zum Leben finden. Das ist die Frage, gehören wir zu denen, die in Jesus das Leben ergriffen haben? Gehören wir zu denen, die sich vor Jesus beugen und sagen, ja Herr, ich bin nur ein Winzling von dieser Erde, du aber bist von oben der Herr über alles. Gehören wir zu denen, die Jesus Christus, das Kind in der Krippe, als ihren Heiland und Erlöser angenommen haben, die ihn in Wort und Tat auch als ihren Herrn bekennen, die sind des Lebens. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und zum Leben lädt uns Jesus auch heute Abend ein. Amen.